Ja, da haben wir gestern am zweiten Tag unserer Sundance 2020 Reise herumgeheult wie die Schlosshunde, weil wir unseren favorierten, wir wollen ihn unbedingt sehen, Film Soul, P&I Pressescreening nicht geschafft haben zu sehen. Dann ist es heute der erste Film, den wir gucken, für den wir quasi unsere ganze Tagesplanung über den Haufen geworfen haben. Wie ein Dominostein-Kunstwerk ist das alles zusammengebrochen, nur durch diese eine Verschiebung, dass wir die allererste Mittagsvorstellung von Soul jetzt in Salt Lake City wahrnehmen wollten. Und dann kommen wir raus und ich glaube, also zumindest Alessa fand ihn besser als Patrick und ich, aber trotzdem war es nicht das Highlight, auch für dich nicht, oder?
Nein, nein, das hat einfach die Erwartungen nicht erfüllt, die man hatte. Weil jeder hat einfach so positiv darüber gelabert, die in der ersten Pressevorstellung waren, wie super es nicht ist. A24 hat so krass dafür geworben, wie super dieser Film nicht sein soll. Also es war auch gut, aber hat nicht alles erfüllt, was wir erwartet haben.
Und wir haben ja schon direkt danach drüber gesprochen und ich habe gesagt, so viele Sachen, die ich eigentlich an Filmen mag, sind so alle drin vorgekommen. Also so ganz viele Checkboxen wurden irgendwie erfüllt. Aber aus irgendeinem Grund ist bei mir nie so wirklich dieser Funke übergesprungen, dass ich so sagen würde, das war jetzt so echt ein Highlight des Festivals, was ich echt erwartet habe, weil die Kamera war cool, ich fand die Farben cool, ich fand, dass das alles diesen gritty Look hatte. Ich glaube, es war sogar auf Film gedreht, sah zumindest so aus. Ich fand diese Art vom Editing und diese eher experimentelle Art, wie sie das Szenen zusammengestellt haben und dann auch immer so versucht haben, bestimmte moderne Social-Media-Dinger da irgendwie unterzubringen, fand ich ganz nett und wirklich mal so was Originelles. Aber irgendwie alles dahinter, der Humor ist bei mir nicht so wirklich rübergekommen und ja, vielleicht liegt es auch daran, wir haben nicht so viel verstanden, gerade von der ersten Hälfte des Films, weil wir relativ doofe Plätze hatten und da die von der Akustik her.
Ja. Das haben aber auch die Amerikaner um uns herum bestätigt, die auch darüber sich beschwert haben. Aber abgesehen davon muss ich ehrlich sagen, das ist persönlich nicht so meine Art von Film gewesen. Und wir haben da hier gerade bei Sundance auch immer mal wieder so Filme gehabt, die in diese Richtung gehen, so bestimmte Slang und Alltagsattitüden so in den Vordergrund zu rücken, die wir so gar nicht kennen, mit denen wir jetzt auch nicht so viel anfangen können, wo aber um uns herum Leute, die halt aus Amerika sind und vielleicht da eher einen Bezug zu haben, ständig über jeden Quatsch lachen. Und also man versteht schon, was der Witz ist, aber ich glaube, die anderen lachen, weil sie aus dem Alltag solche Menschen kennen. Und hier geht es halt vor allem um so ein paar Kleinkriminelle, die da so eine Selfmade-Prostitutionssache schieben wollen und sich da dann in alle möglichen extra Gefahren verstricken. Und das alles ist gar nicht so komplex, aber es hat halt, es soll leben von seinen Figuren, die sich in vielen Situationen blöd verhalten, die so eine, einmal eine Person jetzt so eine White-Trash-Attitüde, dann haben wir den anderen, der ist halt so dieser dunkelhäutige, typische, stereotype Pimp und dann da noch ein Mädchen dazwischen, was dann halt irgendwie so die Figur ist, die die Disbalance reinbringt, weil sie da irgendwie Sachen machen will, die eigentlich laut dem Pimp nicht zustehen. Und ja, das ist es im Grunde, ne?
Also was ich so interessant fand, ist, dass der Film so super ankommt und zu der jetzigen Zeit so läuft, obwohl er meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt so ein Frauen-Empowerment-Film war, sondern eigentlich stellenweise sogar, ich weiß nicht, wie Alessa das sieht, eher so Frauen, ich will nicht feindlich sagen, aber
also ich weiß, was du meinst. Also ich fand, also Frauenempowering fand ich das überhaupt nicht. Aber was ich auch nicht schlimm fand, aber manche Sachen dachte ich mir auch so, boah, das finde ich auch irgendwie so krass. Also, aber obwohl halt von einer Frau directed worden ist, dass das halt so dargestellt wurde, was ich aber andererseits auch wieder gut finde, weil wieso sollst du denn nur, weil du eine Frau bist, so Frauenempowering-Filme machen?
Wir müssen das sage ich nicht. Ich meine nur, dass er jetzt in diesem Jahr so gut ankommt, ja, wo eigentlich so genau solche Filme dann immer.
Ich glaube, weil er eben basiert offiziell ja auf diesen Twitter-Nachrichten und Reddit-Sachen und irgendwie so, also genau, von echten Personen, die da so eine crazy Story irgendwie über das Internet in ewig vielen Tweets so ausgebreitet haben. Das wurde dann von der Regisseurin, die das auch, glaube ich, dann geschrieben hat, so entdeckt, weil sie gezielt aber auch noch sowas gesucht hat.
Ja.
Und das hat sie dann einfach so umgesetzt und noch ausgearbeitet, wie sie sich das dann vorgestellt hat. Aber
ich fand es nur wirklich so seltsam, weil du hast dann diesen abusive Pimp, der da die Hälfte des Films als total unsympathisch dargestellt wird, der sie also drängt zur Prostitution, sie nicht bezahlt und so weiter. Der dann aber dann trotzdem am Ende wieder irgendwie so ein Freund der Gruppe ist und immer wieder dann als witzig dargestellt wird. Ja, und es war irgendwie so seltsam, was man von den jeweiligen Leuten denken sollte.
Der Film fängt halt auch so an wie so ein satirischer, kritischer Blick und wird dann zum Ende hin zu einer Gangsterkomödie, die halt dieses Satirische nicht mehr hat. Mhm. So, also dieses, was auf das reale Leben bezogen ist, Satirische, was gerade in den ersten zwei, drei Szenen extrem war, wo man das Gefühl hatte, dass sich der Film da wortwörtlich noch an diese Tweets hält, auf denen er basiert.
Yeah.
Und später ist es dann irgendwie so ein versöhnlicher Fun-Movie mit diesen Figuren.
Body-Movie, ja.
Der aber dann trotzdem immer zwischendurch noch extrem hart ist.
Ja, ich
so,
meine,
was dann auch Freund, so vom Ton her plötzlich
umbringen möchte und sowas, ist schon krass eigentlich.
Genau. Ja,
aber gut, war dann abgehakt.
Richtig.
Und
die Hoffnung, die größte Hoffnung.
Wir haben dann aber auf jeden Fall wegen diesem Film, du hast ja gesagt, die Tagesplanung über den Haufen geworfen und haben hier so einen kompletten Salt Lake-Tag gemacht. Alles im Grand Theater hier hintereinander. Ja. Was am Anfang ja, zumindest was das Reinkommen angeht, noch ganz gut funktioniert hat. Denn in den zweiten Film sind wir dann auch ohne Probleme reingekommen. Der erste Midnight-Film, den wir dieses Jahr geguckt haben.
Bad Hair.
Bad Hair, genau.
Ich sage immer versehentlich Black Hair, weil es fast nur Schwarze in dem Film gibt. Und natürlich auch, weil sie auch noch fast alle schwarze Haare haben, auch wenn die nicht gerade gefärbt oder getönt sind. Und wir sehen in dem Film am Anfang, wie ein kleines Mädchen noch von der Schwester die Haare gemacht bekommen soll mit auch diversen chemikalischen Mitteln und die da einem scheinbar einen Fehler begeht oder falsche Substanzen
benutzt.
Ich glaube,
sie hat es einfach zu lange oben gelassen, sodass es halt schon auf die Kopfhaut übergegangen ist und die halt eine Narbe hat oder die Haare überall ausgegangen sind und nicht mehr nachwachsen können. Und dann hatte sie jetzt halt so ein Dings davon, ein, mich fällt das Wort
nicht an.
Nein, ein Schaden davon, also so eine...
Achso, ein Trauma.
Trauma.
Ja, genau. Und das ist erstmal das, was sie eben am Anfang erfahren, genau. Da ist dieses Trauma, was Haare angeht. Und dann lernen wir auch so, sie frisiert sich nur selbst, lässt niemanden an ihre Haare dran. Selbst die Mutter darf die Haare nicht anfassen. Und das ist erstmal so die Ausgangslage. Und dann plötzlich, weil sie halt auch in so einem... ich dachte erst, das wäre vielleicht so ein freier Radiosender, aber das soll dann irgendwie so...
Das Network.
Genau, wo halt so schwarze Kultur so untergrundmäßig so... einfach von Leuten, die da eine Passion für haben, als freier Radiokanal oder ist es auch da schon Fernsehen gewesen?
Ich glaube, das ist schon Fernsehen gewesen. Immer,
es ist schon am Anfang auch so ein freier Fernsehkanal gewesen, aber es soll dann so übernommen werden und dann halt so größer gemacht werden und dann wieder so einverleibt werden, auch von Leuten, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben, um das so in den Mainstream zu führen und das Ganze dann halt total umzugestalten. Und dann merkt man schon, okay, hier, der Film will halt auch Aussagen treffen, was so Identitätskulturen und sowas angeht. Mhm. Und das sind aber so Sachen, okay, das hat man auch in anderen Filmen genauso schon gehabt. Und das ist auch so ein typisches Setting, was man halt für sowas schon kennt. Auch nicht nur jetzt, was diese Sache angeht mit Hip-Hop-Kultur und so, die dann verändert wird, sondern auch mit ganz vielen anderen Sachen. Aber dann kommt plötzlich noch eine Little Shop of Horrors-artige Horror-Komponente rein, die mit diesen Haaren zu tun hat. Ja, also
wie in der Simpsons-Folge, wo Homer dieses Toupet hat, was dann so auf sein Gehirn zugreift. Da muss ich zumindest die ganze Zeit dran denken. Dann wurde der Film einfach batshit crazy.
Ja, und er war auch einfach fucking lustig. Es war so witzig zu manchen Stellen einfach. Mhm. Es war auch sehr gut geschrieben, fand ich.
Ja, und es war vor allen Dingen, das haben wir beide ja so besonders zu schätzen gewusst. Ich glaube, Daniel hat den Film ein bisschen schlechter gesehen. Aber ein Film, der sich nicht ernst genommen hat und die ganze Zeit klar war, dass es so ein trashiger Horrorfilm ist, der viele auch solche witzigen Elemente, wie du gerade gesagt hast, drin hat und da nicht irgendwie probiert, der super ernstzunehmende, mit Aussagen bestickte Horrorfilm zu sein. Und das war irgendwie so ganz erfrischend und das ist ja das, was die Midnight-Kategorie so die letzten Jahre bei uns auch immer in der einen oder anderen Richtung dann so dazu geführt hat, dass wir diese Kategorie so geliebt haben.
Aber ich finde halt trotzdem, dass es halt lustig war und gruselig war, hat das halt trotzdem auch eine Botschaft. Also es ging
ja aber es war eben nicht so pretentious.
Nein, es war angenehm.
Das ist aber eine Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Und also es ist jetzt noch nicht mal eine Kritik, sondern das habe ich einfach nicht verstanden. Und zwar, es wird mit eingearbeitet, dass diese Haare, die man da bei so einer bestimmten Friseurin bekommt und die halt allen möglichen Leuten, Frauen auch Erfolg bringen, weil das auch so ein Statement des Films ist, Frauen haben, wenn sie bestimmte Träume sich erfüllen wollen, eine Karriere in diesem Bereich, wo der Film halt spielt, zum Beispiel zu machen, müssen halt diese perfekte Frisur haben, sonst ist es halt unmöglich. Das
also
wird
schwarze
verlangt.
Frauen.
Ja, genau.
Ja.
Und das wird dann halt so umgesetzt, dass es diese spezielle Friseurin gibt, die einem dann den Erfolg durch die Haare garantieren kann, aber als Nebenwirkung sind das halt eigentlich, steckt da was anderes hinter, böse Mächte und die Haare werden dann halt, töten dann halt auch Leute und so Geschichten. Und das hat echt so auch von der Aufmachung her, wie es inszeniert ist, auch von den Effekten her, dieses Kult-Movie-Potenzial. So, dass es so ein leicht B-Movie-artiger Kultfilm wird, der dann plötzlich auch bei Red Letter Media so eine Besprechung bekommt und dann voll gefeiert wird oder so. So kann man sich das vorstellen. Aber meine Frage war, es wird schon etabliert in dem Film, dass es da so eine uralte Legende gibt aus noch vor, von den Vorkolonialisierungs Urvorfahren also der Afroamerikaner der heutigen, also so die Urahnen von denen,
die dadurch nicht noch als Sklaven halt gab.
Naja, genau. Sklaventales.
Ja, die Sklaven,
die
ja
in diesen Sklaventales auch verarbeitet sind, diese Geschichten. Und da gibt's halt diese eine, die halt die Grundlage für diese Magie oder diese Sache jetzt sein soll, die dahinter steckt, warum diese Haare halt Leute umbringen.
Ja.
Und das Problem, was ich damit hatte oder was ich nicht verstanden habe von der Aussage her, ist halt, dass ich dachte, es geht dem Film darum, auch zu zeigen, dass so Weiße oder vor allem halt auch so Reiche so den Unterprivilegierteren so die Kultur klauen und die einvernehmen und daraus popkulturmäßig was machen wollen. Aber am Ende ist doch hier die ursprüngliche Kultur dann das Böse, was halt alle auch irgendwie bedroht. Und da habe ich nicht, also habe ich so eine... So ein,
also es wurde ja am Ende hin gesagt, dass das auch gar nichts mit der Sklavenkultur zu tun hat, sondern das waren ja so ein Hexenzirkel. Mhm. Und sie haben ja dann gesagt, was denkst du denn, wo das herkommt, was das mit eurer Kultur zu tun hat? Wir sind viel älter als das, was du denkst, wo das herkommt. Das hat sie ja irgendwie so Wort für Wort zu ihr gesagt.
Ja, ja.
Und ich glaube, da hat man sich dann eh dann so komplett davon gelöst.
Ach so, Moment. Das kann man ja ruhig sagen, ohne zu spoilern, nur vom Konzept her, weil ich es gerade, glaube ich, erst verstanden habe. Das ist ja so eine Art Reversed Engineering, dass schon vorher im Grunde Weiße den Schwarzen eine falsche Kultur untergejubelt haben, die eigentlich ihrem Plan folgt, um halt dieses Voodoo-Ding abzusetten quasi. Also,
genau, aber genauso
dass
wird
das
ja
eine umgekehrte Manipulation ist, die schon viel früher stattgefunden hat.
Genau, aber genauso wird in dem Film ja auch nur gesagt, du hast Erfolg mit einer besseren Frisur. Aber in echt ist es ja nur so, weil diese Leute einen dann in eine höhere Stellung bringen, die auch schon zu diesem Zirkel dazugehören.
Ja, ja.
Ansonsten ändert das ja nichts. Ja. Also diese Frisur bewirkt dir nichts Magisches, dass du plötzlich irgendwie besser in deinem Job bist oder sowas.
Aber ist es nicht einfach quasi so, dass man einfach seine Seele verkauft? Also die Haare als Symbol? Quasi irgendwie.
Wenn man es weiß. Also
ich glaube, es ist eher so dieses, die Leute aus diesem Hexenzirkel sagen zu den Mitarbeiterinnen, wenn ihr hier Erfolg haben wollt, müsst ihr euch diese Frisur machen, locken sie damit in ihren Friseursalon, wo dann da ihre anderen Hexenkolleginnen arbeiten, und unter dem falschen Versprechen, dass sie diesen Erfolg kriegen, locken sie dann in diese Falle.
Aber geht es sich vielleicht auch so darum, dass sich die schwarzen Menschen sie so an diese westliche Kultur so reingedrängt werden, weil halt weiße Frauen immer diese Haare haben und dann haben die Schwarzen brauchen diese Haare. Einfach, dass die reingedrängt werden in diese westliche Schiene.
Ich glaube, das ist der Subtext, würde ich sagen.
Ich glaube, wir stellen hier auch gerade fest, dass der Film wirklich
sehr komplex ist
auf den zweiten Blick viel komplexer ist, als man es beim Gucken realisiert, weil er halt auch so B-Movie-Fun an vielen Stellen ist.
Aber trotzdem so in die Tiefe geht.
Genau, weil ich dachte mir halt auch gerade so, es ist ja auch grundsätzlich, egal welche Hautfarbe und welche Kultur, auch eine Kritik an diesem Zirkel bilden und so zu einer bestimmten Gruppe so gehören zu wollen, wo man dann meint, man ist so seine kleine Enklave und hat so seine Gruppe, mit der man Erfolg hat, die aber geschlossen bleibt.
Ja,
weil das ist ja am Ende auch diese Sache mit allen, die dieselbe Friseuse haben,
die
aber gar nicht merken, dass sie selbst total manipuliert und eigentlich dadurch abgekapselt werden. Mhm. Und Wahnsinn. Also ich werte den Film jetzt doch nochmal auf. Nein, eine Sache, die ich ein bisschen störend fand, war, dass es gab viele Sequenzen, die mir ein bisschen zu lange einfach nur albern waren, ohne dass was passiert ist oder es voranging oder so. Also da hätte man von mir aus ein paar Sachen weglassen können, wo dann ein paar Leute gestorben sind, was jetzt nicht so spektakulär war und was einfach nur so lustig sein sollte. Und,
ich finde, es war auch so um 15 Minuten zu lang. 15 bis 20 Minuten, finde ich, war so zu lang.
Gerade am Anfang auch hat der Film sich wieder ein bisschen gezogen.
Ja, aber es war doch so, ich glaube, so 2 Stunden fast, oder? War schon
gefühlt lange. Auf jeden Fall,
Ich glaube schon, dass das ungefähr 2 Stunden war.
Ja, aber dann können wir das abhaken.
Ja.
Und vor allem als Geheimtipp, auf jeden Fall wieder aus der Midnight-Section jedem ans Herz legen.
Ja, weil das ist echt wert zu sehen. Also ist echt super.
Wert zu suchen wahrscheinlich
dann
auch.
Ja.
Mhm. Street. Genau.
Ja, aber wir können ja dann noch die Geschichte erzählen, die sich danach zugetragen hat.
Ja.
Weil dann standen wir für den dritten Film an und zumindest Alessa und ich hatten eine sehr, sehr gute Nummer in der Wartenliste, nämlich 4 und 5. Okay. Und das war schon eigentlich ein ziemlich sicheres Ding, dass wir reinkommen.
Selbst bei mir, ich hatte die 77 und wir müssen das nochmal kurz erklären, wenn man keine Tickets vorher als normaler Zuschauer kauft und nicht wir jetzt mit unseren Pressetickets in Pressescreening gehen, gibt es die Möglichkeit, auf Restplätze zu hoffen. Dafür muss man aber 2 Stunden vorher in der App von Sundance halt ganz schnell im richtigen Moment einen Knopf drücken und dann wird einem eine Nummer zugelost und mit der muss man sich dann anstellen und je niedriger die Nummer, desto wahrscheinlicher ist es, dass man noch seinen Restplatz bekommt. Und genau, selbst bei meiner 77 stand noch Likely Chance of Entry.
Ja, aber dann war es irgendwie hier ein Film, Benedict Cumberbatch-Film, der irgendwie scheinbar viele Publikum angezogen hat. Und es hieß dann schon bei uns, ja, es wird relativ knapp, auch wenn ihr so weit vorne seid, weil das Kino ist irgendwie voll. Dann kamen aber die ersten 10 Leute rein und sobald man dann so durchgewunken wird und sein Ticket bekommt, ist das geritzt eigentlich. Dann sind wir in den Saal schon auch reingekommen, dann war aber irgendwie nichts frei, wir wurden wieder rausgewunken, sind dann auf eine andere Ebene gekommen und dann hieß es dann, ja, tut uns leid, das erste Mal seit 5 Jahren, dass das passiert, dass wir uns hier verkalkuliert haben. Haben dann als so ein paar Gutscheine bekommen und hier noch mit den ein oder anderen Leuten verhandelt, aber sind da nicht reingekommen und hatten dann auch nicht wirklich jetzt eine Alternative.
Ja.
Und jetzt sitzen wir hier.
Und das Verrückte ist, vorher bei den anderen Filmen war es halt so, gerade also Sola war ja sehr beliebt gestern, da sind wir ja schon nicht reingekommen, deswegen wusste man jetzt auch nicht, wie viele Leute sind dann hier jetzt, weil sie auch gestern nicht reinkamen oder weil er halt einfach so viel Bass erzeugt hat. Dann der Film danach, da hatten wir nur so wenig Zeit zwischen den beiden Screenings, mussten aber zwischendurch was essen, sind dann noch zu McDonald's gefahren, wo die extrem lange gebraucht haben, also das war einfach das Nahste, was es gab, um was zu essen zu holen, extrem lange gebraucht haben für so ein paar Standardburger und eine Pommes, weil Alessa, als bist du vegetarisch?
Ich bin vegetarisch, genau. Ja, und dort gab es nichts.
Es gab nur Pommes.
Also Pommes.
Aber selbst dafür haben sie Ewigkeiten gebraucht, das heißt, wir sind wirklich auf die letzte Sekunde fast, beziehungsweise ist es jetzt übertrieben, weil Patrick so gut schnell gefahren ist, dass wir dann am Ende doch noch draußen unsere Burger,
50 Meter.
draußen unsere Burger essen konnten. Aber es war trotzdem eine Hetzerei. Und selbst da sind wir reibungslos dann reingekommen. Und das nächste war dann doch erschien am komfortabelsten oder am sichersten, dass man reinkommt. Und war nichts.
Nicht der Fall.
Ja, aber jetzt haben wir noch einen bevorstehen, aber auch da sieht es jetzt eher so...
ich habe ein Ticket. Hoffen.
Ja, du hast ein Ticket, aber wir beide sind relativ weit hinten.
Genau.
Aber hey, Likely Chance steht noch da, also wir hoffen auf das Beste.
Mal ist es eine Lüge, mal ist es die Wahrheit.
Ja.
Also es ist immer wieder eine,
das
wie ein Überraschungsei.
Immer dort stehen, weil egal wie hoch die Nummer ist.
Es ist wie ein Überraschungsei. Manchmal schüttelt man und es klingt wie eine Figur und es ist nur Scheiße drin, ein Puzzle oder so. Genau, und dann werden wir wahrscheinlich einfach nur jetzt klatschen und dann sitzen wir schon wieder hier, um den letzten Film noch nachzuschieben und den Tag damit abzuschließen oder auch nicht. Und dann ist der Podcast einfach vorbei.
Ja.
Ja, da klatschen wir in die Hände und es ist schon der nächste Tag. Es ist schon der nächste Tag.
Frisch und munter geht's wieder weiter.
Wir sitzen jetzt im Auto auf der Reise zum ersten Screening des 4. Tages, aber wir wollen trotzdem noch nachholen, wofür wir gestern zu müde waren, und zwar nochmal kurz über den Michael Keaton-Film Worst zu reden, den er auch produziert hat unter anderem. Und er spielt auch die Hauptrolle. Es ist ein Anwalt, der quasi nach den 9/11-Anschlägen so hauptverantwortlich dafür beauftragt wurde vom US-Präsidenten, aber auch vielen Organisationen, Fluggesellschaften und so weiter, dass er einen Opferfonds einrichtet oder designt, der dafür sorgt, dass eben die vielen Geschädigten des 9/11, die Hinterbliebenen natürlich, die keine Forderungen einklagen, weil das halt langwierige Prozesse mit sich bringen würde, die halt viele Unternehmen, aber auch Regierungsbehörden bedrohen würden, dass quasi alles zum Erliegen kommt und das ganze System eigentlich zusammenbrechen könnte, wenn da so Massenklagen ohne Ende plötzlich auftauchen. Aus diversen Gründen, also sei es irgendwelches Equipment von Feuerwehrleuten war schon seit Jahren, müsste das ausgetauscht oder modernisiert werden, sonst hätten vielleicht die und die noch überlebt. Oder andere Sachen wie, hätten die Fluggesellschaften das verhindern können, dass da die Terroristen an Bord kommen und ihren Plan durchziehen. All diese Fragen Das sollte erstmal alles vom Tisch gewischt werden mit so pauschalen Opferentschädigungszahlungen, wie wir das ja auch zum Beispiel bei uns in Deutschland standardmäßig haben, mit einer festgelegten Summe, die für alle gleich ist. Aber in Amerika ist es eben nicht so gewesen, dass sowas schon etabliert war. Und das wird dann halt quasi pro Kopf immer berechnet, was dieser Mensch wert ist. Und das ist halt die Frage, mit der diese Kanzlei dieses Anwalts, das beruht auch auf wahren Begebenheiten, konfrontiert war. Wie berechnet man diesen Wert und wie vermittelt man dann so ein mathematisches System, nachdem der Wert eines Verstorbenen berechnet wurde, den Hinterbliebenen? Und das ist der Kernpunkt des Films, dass er, glaube ich, versucht hat zu erklären, wie sie selber ihre Herangehensweise geändert haben, erst so zu versuchen, aus Anwaltssicht alles immer zu erklären und rüberzubringen, wo sie total mit gescheitert sind bei diesen emotionalisierten Hinterbliebenen und dann selber so mehr zu Psychiatern wurden und Einzelgespräche gesucht haben und all diese Geschichte. Das weiß ich aber jetzt auch aus einem Interview mit diesem Anwalt, der da porträtiert wurde. Feinstein heißt er, glaube ich, der das halt da nochmal erzählt hat. Ja, warum sind wir beim Film eingeschlafen? Alle drei sozusagen. Und sehr müde auch noch hinterher gewesen.
Ja, also es war 2 Stunden lang und es war nicht eine Minute spannend.
Die spannende Frage, die ja eingangs dann auch so noch in den ersten Szenen recht doch interessant angegangen wurde, ist ja, wie machen die das jetzt? Weil die Idee, so eine Entschädigung für die Hinterbliebenen auch einfach als Support, nicht nur jetzt, weil da Fehler gemacht wurden, die jetzt bezahlt werden müssen oder so, sondern einfach, um die Hinterbliebenen zu unterstützen, das ist ja erstmal nicht verkehrt. Und auf der anderen Seite stimmt es ja auch, dass, wenn es eine Massenklage nach der anderen gibt, nach irgendwelchen Entschädigungszahlungen, halt dann wirklich weite Teile auch der Regierungssysteme, nicht nur der Firmen, die Privatkonzerne sind.
Das ganze Land würde ja dann quasi bankrott gehen, wenn, keine Ahnung, wie viele tausende Menschen klagen würden.
Transportunternehmen würden einfach nicht mehr operieren, das würde alles dann die Infrastruktur lahmlegen.
Die Wirtschaft zerstören eigentlich quasi, ja.
Und da haben sie dann halt erstmal in diversen Meetings, alles durchgegangen, okay, was müssen wir hier beachten, was müssen wir hier alles in Betracht ziehen, um das Gesamtkonstrukt sozusagen sinnvoll herzustellen. Und das hat der Film aber dann einfach nicht mehr verfolgt, sondern er hat sich sehr stark darauf fokussiert, immer diese Opferanhörungen und immer wieder so eine Beschau der trauernden oder der aufgewühlten Menschen so zu machen. Und die richtige Entwicklung dieses juristischen Falls, der wirklich hier interessanter war.
Das wurde ja gar nicht dargestellt eigentlich. Also das haben wir ja gar nicht gesehen, leider.
Und die Wandlung des ohnehin jetzt nicht bösen Anwalts und seiner Kanzlei, sondern einfach nur die lernen müssen, die Situation zu verstehen, ist halt recht simpel und ist auch nicht wirklich sehr facettenreich dann mit irgendwelchen tollen einschneidenden Übergängen oder irgendeiner Story, die jetzt sehr packend wäre. Und dann ist das natürlich auch alles sehr distanziert, anwaltskanzleimäßig gefilmt und vom Look her und allem halt sehr distanziert, ja.
Ja.
Und ja, die Emotionen blieben dann auch in den Szenen, wo man eigentlich weiß, man muss hier sehr emotional sein oder wir hätten das sein müssen, ja. Bleibt das dann irgendwie aus, weil man hat das Gefühl hat, es ist sehr steril alles.
Ja, und es wäre auch besser gewesen, finde ich, wahre Interview-Einschnitte reinzubauen, anstatt diese Schauspieler zu organisieren oder einzustellen, denen man nicht mal abgekauft hat, was ihnen Dramatisches passiert ist. Und ich hatte dann kurz ein schlechtes Gewissen, warum ich nichts empfinde, weil es ja so furchtbar ist, was denen passiert ist und was die durchmachen müssen, aber es war einfach nicht da.
Und anderen um uns herum, Publikum, ging es natürlich teilweise anders, weil das ja hier für Amerikaner nochmal eine sehr viel nähere Sache ist. Man weiß halt nicht, ob nicht sogar wirklich hier Leute im Kino saßen, die Familienangehörige oder Freunde verloren haben bei den 9/11-Anschlägen. Aber selbst wenn nicht, ist das halt trotzdem noch traumatischer und noch einschneidender für jeden Amerikaner eigentlich, als wir uns das vorstellen können. Und für uns war es ja auch schon so ein schlimmes Ereignis, was man kaum glauben konnte. Deswegen auf der Ebene einfach, weil diese Ereignisse dort Teil des Kerns der Story sind, hat er schon für Leute, die da noch mehr betroffen waren, glaube ich, eine Grundwirkung, die jetzt nicht vom Film ausgeht, sondern nein, einfach nur vom Topic. So.
Die einfach schon alleine in ihnen existiert durch dieses Erlebnis, was dann wieder hervorgerufen wird. Die ganzen Erinnerungen und die ganzen Emotionen kommen einfach wieder. Und ich glaube, finde aber, dass das nichts mit dem Film an sich zu tun hat, nur mit dem Topic.
Und auch die Sache mit den Entschädigungszahlungen war ja eine emotionale Sache, die sich über viele Jahre hingezogen hat.
2 Jahre oder sowas. Waren das 2 Jahre, 3 Monate, glaube ich, oder so.
Ja, und also dieser spezielle Teil. Aber es gab ja dann nochmal separate Sachen, nur für Feuerwehrleute zum Beispiel, die, was erst, ja, glaube ich, letztes Jahr geklärt wurde. Und wo auch lange offen war, ob die da nochmal was bekommen, die Hinterbliebenen oder auch die Geschädigten, die noch überlebt haben, die da geholfen haben. Das ist so eine emotional geführte juristische Debatte über einen derart langen Zeitraum, dass es gerade, also wahrscheinlich für manche noch immer nicht abgeschlossen ist. Aber da kapitalisiert der Film halt automatisch draus. Er macht daraus aber selber nicht wirklich etwas, was wir jetzt greifen konnten und auch mit ein bisschen Distanz dann auch, ja, ein bisschen nüchterner auch einfach dann nur sehen können. So. Und das ist halt nicht wirklich so ein guter Film dann gewesen, wenn man diese ganzen Komponenten herausnimmt.
Ja, das stimmt.
Also nicht unbedingt wert, den jetzt sich anzugucken.
Nein.
Aber definitiv wert, dann lieber eine echte Dokumentation oder echte Berichte über diese Thematik zu sehen. Und das ist tatsächlich ja auch was durch Prominente, die da sich auch als Fürsprecher eingesetzt haben. John Stewart ist ja da einer, der da bei den Feuerwehrleuten da mittendrin war. Deswegen haben das viele auch durch die Mainstream-Medien sehr präsent. Also das ist jetzt nichts, was so an die Öffentlichkeit gebracht werden muss, weil das keiner mitbekommen, ja, hat oder weil das zu wenig Wertschätzung gekriegt hat oder so. Deswegen, ja. Aber wir sind jetzt wieder fit, haben den Schlaf, der Schlaf gestern während des Films war ja nicht erholsam. Danach, ja, war man ja erschöpft, ja.
Und vor allem, man hat ja halt wirklich keine Beinfreiheit. Selbst, ja, keine Beinfreiheit ist schon eine Übertreibung. Man hat wirklich keinen Platz. Das ist wirklich nice, ja.
Und wir saßen zum dritten Mal an demselben Tag im selben Kino mit, ja, diesen engen Sitzreihen auf den kleinen Holzklappstühlen. Deswegen zollt uns bitte auch gerne nachträglich noch via Patreon oder PayPal Respekt mit kleinen Trinkgeldspenden. Wir sind da nicht nur, was Kaffee angeht, sondern auch, was Arthrose, Socken und dergleichen betrifft, genauso bedürftig. Ja?
Ja, auf jeden Fall. Also bitte, bitte, Leute.